Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, Sami, für die Moderation, die Einleitung, fürs Gebet. Danke, Matze, jetzt bin ich auf Sendung. Ja, Pfingsten feiern wir heute. Und neben Weihnachten und Ostern ist Pfingsten, was wir heute feiern, einer von den drei kirchlichen Doppelfeiertagen, die es gibt. Doppelfeiertage deswegen, um die Bedeutung dieses Kirchentages, dieses Ereignisses wie Ostern, Weihnachten oder Pfingsten zu unterstreichen. Mit Pfingsten kann man im Allgemeinen nicht so viel anfangen wie mit Ostern. Der Herr ist auferstanden. Jawohl, es funktioniert auch noch. 50 Tage nach Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Oder wie Weihnachten. Man wünscht frohe Weihnachten. Einige träumen von einer weißen Weihnacht. Ist alles ein bisschen romantisch, vielleicht ein bisschen kitschig. Aber neben Ostern, dem höchsten Fest im Kirchenjahr, Kreuzigung und Auferstehung Jesu, ist Pfingsten aber ganz entscheidend für unseren Glauben. Und mit Pfingsten schließt das kirchliche Jahr ab. Ich möchte zu Beginn eine Stelle aus Johannes 16 lesen. Johannes 16 ab Vers 5. Wo Jesus von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes spricht. Gesundheit. Aber auch verspricht, diesen Heiligen Geist auszusenden. Johannes 16, ab Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Vor seiner Kreuzigung versprach Jesus seinen Jüngern, dass er den Heiligen Geist senden wird. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung lesen wir in Apostelgeschichte 1 ab Vers 4, ebenfalls, dass er verspricht, seinen Jüngern den Heiligen Geist zu senden. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Zweimal verspricht Jesus seinen Jüngern, den Heiligen Geist zu senden. Vor seiner Kreuzigung und Auferstehung und kurz vor seiner Himmelfahrt, um es nochmal zu bekräftigen. Blättern wir einmal um zur Apostelgeschichte 2, lesen dort die ersten vier Verse. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, also heute vor ca. 2000 Jahren, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern und auch uns gegeben hat, ist nun erfüllt. Der Heilige Geist ist ausgesendet. Man vermutet, so las ich gestern in einer Zeitung, dass der Ausdruck für etwas Feuer und Flamme sein, also sich für etwas begeistern, aus dieser Begebenheit abgeleitet ist. Aber schon im Alten Testament wurde der Heilige Geist verheißen. Wir können es in Joel 3, 1 bis 5 nachlesen. Und Petrus nimmt dann ab Vers 14 in seiner Pfingstpredigt darauf Bezug. Soweit mal ein kurzer Abriss zum heutigen Feiertag Pfingsten, der, wie Sami auch schon erwähnte, die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde Gottes ist, weil der Heilige Geist ausgesendet wurde. In meiner letzten Predigt über Römer 7, muss ich bekennen, ist es mir weder in der Vorbereitung noch in der Generalprobe zu Hause aufgefallen, wie sehr ich darauf herumhacke, herumkaue, dass in uns nichts Gutes wohnt. Erst als ich hier oben stand und darüber predigte, fiel es mir auf und ich dachte mir, es ist nun gerade nicht unbedingt erbaulich, was du von hier oben so loslässt. Du haust darauf rum, als ob es keinen Morgen gibt. In uns ist nichts Gutes. Und in der Tat, in Römer 7, Vers 19 heißt es, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? In einem Gespräch nach der Predigt kam es zum Ausdruck, ob ich beruflich sehr stark unter Druck stehen würde. Und weil ich etwas emotional in manchen Situationen hier gepredigt hatte. Ja, es war nicht die berufliche Situation, der Stress auf der Arbeit, sondern ich hatte eine Situation auf der Arbeit vor Augen. Wie in einer Lappalie hatte ich einen Kollegen blöd von der Seite angemacht und er fragte mich, sagte mir im ruhigen Ton, kannst du mir das nicht auch in einer anderen Art sagen? Ich habe mich dann entschuldigt bei ihm, aber mich hat das echt geärgert, dass wieder der alte Michael dieses impulsive, angreifende, beleidigende wieder rauskam. Wegen nichts und wieder nichts. Kurze Zeit später hat es Gott geführt, dass wir in unserer Abteilung einen kurzen, so 15 bis 10 Meter zusammen parallel gingen. Er kam von der Einrichtung, ich kam aus der Kaffeeküche raus und ich konnte sagen, du Robert, wegen vorhin, ich möchte mich nochmal aufrichtig bei dir entschuldigen. Ich weiß, es ist eine Unart in mir, die ich einfach habe, die ich nicht loskriege und es tut mir aufrichtig leid, dass ich dich so blöd von der Seite gemacht habe. Er gab mir daraufhin die Hand und ich denke mir, so wie es die Situation war, er hat meine Entschuldigung ernst genommen und auch angenommen. Schließlich ist auch dieses Jahr irgendwann mal wieder Weihnachten. Und auch dieses Jahr gehe ich dann wieder mit meinen Kalendern rum, verteile sie und möchte auch, dass er den Kalender annimmt und am besten noch gläubig wird. Und das hatte ich in der Predigt vor Augen, wo ich dann sagte, ich elender Mensch, wer wird mich hier retten? Und ich dachte mir auch während der Predigt, Michael, stimmt das denn wirklich? Ist denn nichts Gutes in dir? Ja, es stimmt. Es ist nichts Gutes in mir. Gott aber hat. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, in mir ist nichts Gutes. Gott aber hat seine Liebe in mir ausgegossen. Er denkt nicht drüber nach, wie viel. Er hat ausgegossen. Und ich stelle mir vor, so eine 0,2er Tasse, wie wir sie hier haben, und Gott kippt so ein Wassereimer, 10 Liter da rein in diese kleine Tasse. So hat Gott seine Liebe in dir und mir ausgegossen. Durch den Heiligen Geist, der mir verliehen worden ist. Nein, Geschwister, der mir gegeben worden ist. Ich habe ihn. Wir haben ihn. Seit dem ersten Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist es möglich, dass wir den Heiligen Geist haben können. Nicht nur die 12 Apostel, die damals in Jerusalem waren. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. In Römer 8, in Versen 8 und 9 heißt es, die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ihr aber seid im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Im 2. Korintherbrief heißt es im Kapitel 1, in den Versen 21 und 22, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Im Epheserbrief, ebenfalls Kapitel 1, erwähnt Paulus es noch einmal. Epheser 1, ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sind damit versiegelt worden. Und in Vers 30 im Kapitel 4: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Wir haben die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu haben, wenn wir uns bekehren. Ich komme dann nachher nochmal darauf zu sprechen. Wenn jemand den Heiligen Geist hat So hat ein Gläubiger, jemand, der an Jesus Christus glaubt, so ein Gläubiger, zwei Naturen in sich. Zum einen die alte Natur, die uns den Tod bringt, der Lohn der Sünde. Und zum anderen die neue Natur, die uns das ewige Leben gibt, die Gnadengabe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. So Römer 6, Vers 23. In meiner Genfer Studienbibel steht ein kurzer Kommentar zu Römer 8, Verse 1 bis 39, den ich auszugsweise zitiere. Es heißt dort, Paulus möchte, dass die Herrlichkeit der Erlösung ihnen Freude ins Herz bringt und nicht, dass die deprimierende Mahnung, und damit bezieht sich der Schreiber auf Römer 7, dass sie ständig sündigen, dass der Gemüt der Leser erfüllt. Das galt zum einen den Römern, das gilt aber auch uns. Und mit dieser frohmachenden Zielsetzung, Freude ins Herz zu bringen, das halten wir im Hinterkopf und jetzt lassen wir endlich Römer 7 hinter uns und machen uns auf nach Römer 8 und betrachten die ersten 11 Verse. Neues Leben in Jesus Christus. Römer 8, 1 bis 11. Den Text möchte ich zu Beginn lesen. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich wurde mal gefragt auf der Arbeit, Michael, du bist ja gläubig, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Felsbrocken schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann? Spontan ist man gesagt, ist man geneigt zu sagen, ja. Aber wenn Gott so einen Felsbrocken geschaffen hat, den er nicht hochheben kann, dann wäre er ja nicht allmächtig. Okay, dann müsste der Felsbrocken schwerer sein. Aber wenn Gott auch den schweren Felsbrocken hochheben kann, dann wäre es auch schwer genug, dass Gott ihn nicht hochheben kann. Und so merkte ich, dass ich in dieser Frage, einer Fangfrage, gefangen bin. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn, ne? Mit solchen Fragen kannst du jede Party tot machen. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die Gott nicht kann. Da war ich echt überrascht, wo ich das gelesen hatte. Er kann sie nicht, weil er allmächtig ist. Er kann sie nicht, weil nicht weil er dazu nicht fähig wäre, sie zu tun, aber sie entsprechen nicht seinem Wesen. Er kann sie nicht tun, weil er sie nicht tun will und nicht tun wird. Ich habe einige Stellen mal rausgesucht. Da ist zum Beispiel Titus 1, Vers 2. Da lesen wir etwas, was Gott nicht kann. Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt. Das Erste, was Gott nicht kann, ist, er kann nicht lügen. Ein zweites, was Gott nicht kann, weil er es nicht tun will und nicht tun wird. Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wenn du auch heute nichts mitnehmen möchtest, aber das nimm mit. Er hat gesagt, und darauf kannst du dich verlassen, er will dich nicht aufgeben. Egal wie tief du fällst, er will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Er kann dich nicht aufgeben. So liebt er dich. Ein drittes, das hat mich sehr erfreut, wo ich das gelesen hatte, ist Matthäus 27, Vers 42. Jesus ist dort am Kreuz und die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten sprechen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Um dich und mich zu retten, konnte er sich selbst nicht retten. Er hätte sich retten können, dann hätte er aber dich und mich, uns verloren. Das ist schon Hammer. Um dich und mich zu retten, konnte er sich selbst nicht retten. Ein letztes habe ich mir noch aufgehoben, damit kommen wir auch wieder zurück zu Römer 8. Er kann niemanden verdammen, der in Jesus Christus ist. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus ist. Wenn du einmal gläubig geworden bist, kann er dich nicht mehr verdammen. Weil du müsstest ja, wie ich vorhin gelesen habe, dann auch das Siegel des Heiligen Geistes aufbrechen. Das sind vier unumstößliche Tatsachen. Eine schöner und größer wie die andere. Und diese Aussage, Römer 8, Vers 1, steht auch fast wie eine Überschrift über unserem heutigen Abschnitt. Römer 8, 1 bis 11, Vers 1, keine Verdammnis in Christus Jesus. Eine weitere Unterteilung, die Verse 2 bis 4, die Rechtsforderung des Gesetzes. In Versen 5 bis 8 stellt Paulus uns diese beiden Gesinnungen vor. Und in Versen 9 und 11 die Frage, wer kann Gott gefallen? Im Vers 2 spricht Paulus vom Gesetz des Geistes und des Todes. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Wort Gesetz, was hier verwendet wird, sind nicht die Gebote, von denen Paulus hier spricht, sondern das Gesetz ist hiermit gemeint im Sinne von die Gesetzmäßigkeit des Lebens in Christus, der Wirkung der treibenden Kraft des Geistes. Man kann den Satz ein bisschen umändern, dann wird es etwas verständlicher, dass er von der Wirkung des Geistes, des Lebens in Christus Jesus spricht. Das bringt die Freiheit, und die Wirkung des Geistes, des Lebens in der Sünde bringt den Tod. Es sind zwei Gesetzmäßigkeiten, die er hier aufzeigt, die in uns sind. Und wenn du nicht gläubig bist, stehst du in der Wirkung der Gesetzmäßigkeit des Lebens in der Sünde. Wie wir hier sehen, wohnt mit unserer Bekehrung nun zwei Naturen in uns. Aber der Geist Gottes, der in uns ist, neutralisiert die Wirkung der Sünde und triumphiert, wie wir vorhin in Vers 1 gelesen haben. Im nächsten Vers, in Vers 3, spricht Paulus tatsächlich vom Gesetz Gottes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Paulus kritisiert hier nicht die Unfähigkeit des Gesetzes, uns heilig zu machen, sondern er zeigt unsere Unfähigkeit auf, dass durch unsere Sündhaftigkeit, denn das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut, wir keine Erlösung finden können, weil wir sündhaftig sind. Unsere Sündhaftigkeit hindert das Gesetz daran, uns heilig zu machen, uns Erlösung zu bringen. Deshalb tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Was wir nicht können, tat Gott für uns. Wir können uns nicht erlösen, weil wir durch unsere Sünden kraftlos sind und das Gesetz nicht halten können. In Römer 5, Vers 12 heißt es: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Meine Frage hier in den Raum hinein: Wer von euch oder wem von euch, inklusive mir, wurde Lügen beigebracht? Niemand. Auch nicht von Mama?
Nicht aktiv.
Keiner muss uns Lügen beibringen. Das können wir einfach. Stehlen genauso. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn, nicht von einem Menschen gezeugt, denn wäre ja das Gleiche wieder in ihm gewesen, hätte Gott ja machen können. Er zeugt einen Menschen namens Jesus von einem Mann, Vater und Mutter. Und Gottes Geist nimmt dann Besitz von ihm. Das wäre auch möglich gewesen, aber dann wäre ja die alte Natur auch in diesem Menschen gewesen. Deshalb spricht Paulus auch hier von, dass Jesus in Gestalt des Fleisches der Sünde auf der Erde war, nicht im sündigen Fleisch war. In Philipper 2, Vers 7 kommt das auch nochmal ganz deutlich hervor. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach, wie ein Mensch, befunden wurde. Also die mögliche Variante, dass zwei Menschen einen Menschen zeugen mit Namen Jesus und Gottes Geist nimmt von diesem Menschen Besitz, geht nicht, weil die alte Natur in diesem Menschen schon drin ist. Deshalb musste Gott einen neuen Weg wählen und hat durch den Heiligen Geist mit Maria ein Kind gezeugt, Die adamitische Linie war abgeschnitten. Gottes Geist war in diesen Menschen. Und damit bestand die Fähigkeit gar nicht zu sündigen in Jesus Christus. Die menschliche Natur von Jesus war vor der Sünde beschützt und geschützt. Sie seit Adam, alle von uns, in allen von uns herrscht. Also Gott lebte in Menschengestalt in der Person Jesus Christus. Und wie Paulus weiterschreibt, kam Jesus für die Sünde. Er wollte das Problem der Sünde ein für alle Mal lösen. Deshalb war Jesus auch in Fleisch und Blut auf dieser Erde, damit er die Sünde, die wir in Fleisch und Blut haben, stellvertretend für uns verurteilen kann. Warum wollte er das Problem der Sünde lösen? Man lebt doch eigentlich ganz gut damit. Ganz einfach. In 1. Mose 1, 27 heißt es, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Wir sind für Gott geschaffen, nicht für die Sünde. Deswegen musste das Problem aus unserem Leben raus. Er kam für die Sünde, um so auf ewig uns von ihr zu lösen, erlösen. Und wenn Sie jetzt erkannt haben, das tat er ja für mich ganz persönlich, dann bitte ich dich, dass du deine Entscheidung für ihn nicht hinauszögerst. Entscheide dich für ein Leben mit ihm. Was verlierst du denn? Römer 8, Vers 1, du verlierst die Verdammnis durch Gott. Was gewinnst du? Du gewinnst Freiheit von der Macht der Sünde, Leben und Frieden. Wie es im Vers 6 heißt. Das gilt auch für uns, die wir schon versöhnt sind mit Gott, aber immer wieder von der Sünde verführt werden. Lasst uns mit ihr brechen. Das heißt in Römer 3, 23 und 24, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie vorhin schon zitiert, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 6, Verse 7 und 8. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich sage nicht, dass ein Gläubiger, der sündigt, das Heil verliert. Aber es gibt Dinge, die auch noch in unserem Leben passieren. Zurück zu Römer 8. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und das ist das, was Paulus jetzt hier in Vers 4 anspricht. Wir sollen nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Jetzt, versöhnt mit Gott, sind wir frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt erst, weil wir Gottes Geist in uns haben, können wir die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllen, weil sein Geist in uns wohnt. Wie auch in Jesus Christus war. Deswegen konnte Jesus Christus Gottes Willen ganz erfüllen. Weil in ihm ja nur diese göttliche Natur war. In uns ist ja noch die alte, die uns das Leben schwer macht. Diese Natur hatte Jesus nicht. Deswegen konnte er uns erlösen, weil er sündlos war. Wir müssen das Gesetz nicht erfüllen, um heilig zu werden. Wir möchten es erfüllen, um in der Heiligung zu leben, ihm, in unserem Erlöser, immer ähnlicher zu werden. Wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann beginnt ein neues Leben in dir, ein Leben für Gott, ein Leben in Jesus Christus, in seinem Geist. In den nächsten vier Versen, 5 bis 8, stellt uns Paulus diese beiden Gesinnungen nochmal vor. Da ist zum einen die Gesinnung des Fleisches und des Geistes. Vers 5, das Fleisch ist im Fleisch und der Geist ist im Geist. Vers 6, das Fleisch bringt dir den Tod, der Geist Leben und Frieden. Vers 7, das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott, dem Gesetz Gottes nicht untertan, da es dazu unfähig ist, sich dem Gesetz Gottes unterzuordnen, und es kann Gott auch nicht gefallen. Auffällig ist bei dieser Auflistung, dass wir keine Grauzone haben. Ent oder weder, eins von beiden. Wer nicht an Gott glaubt, der fragt auch nicht nach Gott. Oder fragt auch Gott nicht, was möchtest du mit meinem Leben machen? Im Gegensatz dazu der Mensch, der glaubt, der im Geist lebt. In Vers 2 lesen wir von der Gesetzmäßigkeit der Sünde, die den Tod nach sich zieht. Also die Wirksamkeit der Sünde zieht den Tod nach sich, die Trennung von Gott und auch den leiblichen Tod. Hier im Vers 7 sehen wir drei Gründe dafür, dass eine fleischliche Gesinnung, also ein Leben ohne Gott, den Tod nach sich zieht. Erstens, es ist Feindschaft gegen Gott. Zweitens, ein Leben im Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Und drittens, es ist unfähig dazu. Das gilt auch für uns Gläubige, die wir gerettet sind und in Christus sind, aber in manchen Bereichen vielleicht Gott nicht so ganz regieren lassen wollen. Und da nehme ich mich nicht davon aus. Die Konsequenz davon ist, wenn wir da Gott nicht reinlassen, bleiben wir in diesen Dingen im Fleisch, bleiben wir in diesen Dingen tot. Und da ist kein Wachstum sichtbar. Die Aussage in Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, hat mich ein wenig ins Stocken gebracht. Besonders das Wort wirklich. Ich habe mich gefragt, sollte es hier wirklich fragend gemeint sein? So nach dem Motto, schau mal in die jugendliche Richtung, hast du wirklich die Hausaufgaben gemacht? Oder in die andere Generation, hast du wirklich die Haustür zugeschlossen? Das Licht ausgemacht? Wirklich? Ich habe mich gefragt, kann das hier wirklich fragend gemeint sein? Es wird ja plötzlich den ganzen Brief, auch Römer 5, Vers 5, Römer 8, Vers 1, ja auf den Kopf stellen. Wieso stellt Paulus das hier so in Frage? Ich habe dann versucht, mich mit anderen Übersetzungen zu retten, aber warum steht hier nun mal wirklich? Und ich kann ja nicht plötzlich, der ich mit Elberfelder groß geworden bin, sagen, Luther aber sagt, oder Schlachter, und dann mogel ich mich ja drumherum. War ja auch keine Lösung. Auch meine schlauen Bücher halfen mir nicht weiter. Selbst das große Internet war da ein bisschen sprachlos. Aber ich mir gedacht, wenn man so den gesamten Brief sieht, denke ich nicht, dass Paulus hier fragend meint, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, sondern so, dass ich im Geist bin, wenn er wirklich, also tatsächlich in mir wohnt. Das entspricht auch dem ganzen Inhalt des Briefes, auch dem Thema der Heilsgewissheit. Römer 8, Vers 1, Römer 5, Vers 5, wie ich vorhin schon zitierte. Und das ist das entscheidende Merkmal. Erst wenn ich Gottes Geist bekommen habe, habe ich die Fähigkeit, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Nur er, der Heilige Geist, kann mir geistliches Leben geben. Und Paulus meint das hier so, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn er tatsächlich in euch wohnt, also wirklich lebhaft ist. Das eine ist, die Lehre vom Heiligen Geist zu kennen und anzuerkennen. Das andere ist, in ihr zu leben, in der Wirksamkeit des Geistes. Nochmal eine Aussage von Jesus zum Heiligen Geist. Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jeder von uns darf und muss sich fragen, wie er das praktisch verwirklicht. Wie ich vorhin schon sagte, die Lehre davon zu kennen und anzuerkennen, ist das eine. Aber eine andere Sache ist es, in der Kraft des Geistes zu leben. Jeder Christ lebt im Geist, sonst wäre er kein Christ. Aber auch für uns ist es möglich, für das Fleisch zu sehen, und das bringt uns unter das gerichtliche Handeln Gottes. Wenn es auch dank der Gnade Gottes nicht möglich ist, das ewige Leben zu verlieren. Siehe Vers 1. Römer 8, Vers 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Das ist der Gegensatz, in dem wir Christen stehen. Unser Geist ist schon erlöst. Unser Leib stirbt ab und wir werden sterben. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist unsere Hoffnung. Gott lässt unseren Leib nicht im Tod. Er wird unsere Leiber wieder lebendig machen. Wir bekommen einen anderen Leib, nicht einen sterblichen Leib, frei von dieser alten Natur, von der Last der Sünde. In 1. Korinther 6, Vers 19 spricht Paulus sogar davon, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Gott lässt so einen Tempel nicht in der Gewalt des Todes zurück. Was bedeutet Pfingsten? Erstens, Gott hat sein Versprechen gehalten, den Heiligen Geist auf die Erde zu senden. Zweitens, jeder Mensch bekommt den Heiligen Geist, wenn er an Jesus Christus glaubt, dass er für seine Sünden gestorben und auferstanden ist. Römer 3, 23 und 24 und 5, Vers 5 geben davon Zeugnis. Keine Verdammnis für die Gläubigen. Dir ist der Heilige Geist gegeben und er bleibt in dir. Du bist mit ihm versiegelt. 1. Korinther 1, 21 und die beiden Stellen aus dem Epheserbrief. Kapitel 1, Vers 13 und 14 und Kapitel 4, Vers 30 bezeugen das. Dir ist der Heilige Geist gegeben. Du bist damit versiegelt. Zum Schluss noch 5 Fundamente für dein Glaubensleben. Erstens, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Zweitens, ihr seid im Geist, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Drittens, Christus in euch bedeutet, der Geist ist Leben wegen der Gerechtigkeit, in Klammern, die wir in und durch Jesus Christus haben. Viertens, es ist der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckte, der in euch wohnt. Und dann fünftes, es ist der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckte, der auch euch auferwecken wird. Ja, es ist Gutes in mir und in euch. Amen.